ARD Sounds.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich treffe in diesem Podcast Menschen, oft sehr bekannte Menschen, und wir sprechen über all die Facetten, die jeder in uns trägt, und oft stecken Geschichten dahinter, die wir erstmal gar nicht vermuten würden bei dieser Person. So wie bei meinem Gast in dieser Folge.
Talk mit Thees.
Ich habe den Tod dann eigentlich als Freund empfunden, der dich an der Hand nimmt und dich erlöst einfach, dich mitnimmt in eine neue Dimension. Ich war immer begleitet von schützenden Wesen. Immer. Bei dem letzten, wo ich dann Tabletten genommen habe, gemerkt habe, also jetzt, entweder machst du es jetzt richtig, also wirklich, oder du hörst grundsätzlich jetzt mal auf damit und lebst, was du ja wirklich möchtest, ja. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so an Harry Krasnitzer denke, ist er auch ein Engel für mich, ja. Da habe ich ja damals sozusagen Hand an mich gelegt und habe versucht, mir den Unterarm zu brechen. Absurd, wirklich. Also plötzlich war ich da. Plötzlich war ich eine Frau.
Adele Neuhauser gehört zu den markantesten Gesichtern der Schauspielszene. Sie wurde bekannt vor allem als Wiener Tatortkommissarin Bibi Fellner. In Wien ist sie auch aufgewachsen. Geboren wurde sie allerdings in Athen. Und warum sie als Kind schon wusste, dass es ein harter Weg werden würde, das erzählt sie hier. Und wenn man sie heute erlebt, mit all ihrer Positivität, ihrer Dankbarkeit und diesem wunderbaren Lachen, dann würde man nie vermuten, dass sie als Kind, wie sie vor einigen Jahren schon öffentlich gemacht hat, mehrere Suizidversuche hinter sich hatte. Es ist ein großes Geschenk, mit ihr so offen über alles sprechen zu können. Da wird auch nichts ausgespart, auch nicht der Tod. Zuletzt bekam sie den Deutschen Filmpreis für die beste Nebenrolle in dem Film 15 Jahre. Und ich habe, als wir uns jetzt in Wien getroffen haben, eine kleine Grußbotschaft ihres Regisseurs Chris Kraus mitgebracht. Das war eine ganz schöne Situation. Adele ist, glaube ich, eine der wenigen Personen, die alle mögen. Und das liegt nicht daran, dass sie glatt ist. Nein, im Gegenteil. Sie ist eine Grenzgängerin. Sie ist eine Frau mit einer besonderen Geschichte, mit besonderen Härten, aber auch gleichzeitig mit so viel Humor. Und mit der Bereitschaft und der Lust, in die Tiefe zu gehen und sich auch mit ihrer dunklen Seite zu beschäftigen. Es ist ein Privileg, sie kennenzulernen. Es ist ein Privileg, mit ihr im gleichen Raum zu sein. Und ich bin sicher, ihr werdet wissen, was ich meine, wenn ihr dieses Gespräch gehört habt.
Ein Podcast von SWR 3.
Ja. Guten Tag, servus.
Hallo, hallo.
Wir sind bei dir zu Hause in der Stadt.
Ja, schön. Schön, dass du gekommen bist.
Ja, in deinem geliebten Wien.
Ja.
An was erinnert es dich, wenn ich sage, herzlich willkommen bei Talk to Talk?
Warte, was war denn das jetzt nochmal? Ich weiß es nicht.
Herzlich willkommen bei Talk to Talk.
Oh, ich weiß es nicht.
Habe ich auch nicht mit gerechnet. Es ist eine Szene aus Makellos. Und zwar diese kleine Talkshow, die da gespielt wird, da bist du ja nicht dabei in der Szene.
Oh Gott,
weißt du? Und es ist lange her, dass du es gesehen hast. Aber es war so lustig, ich denke nur, willkommen bei Talk to Talk. Aber was ist das für ein abgefahrener Name? Mal sehen, ob sie sich daran noch erinnert.
Oh nein, schau, bei Makellos war das wirklich, oh Gott, okay, ja.
So Adele, zwei Steinböcke treffen aufeinander.
Du auch Steinbock.
Was sagt uns das für die nächsten 60, 75 Minuten?
Ja, das ist totale Harmonie. Also ich bin überzeugt davon, dass wir uns in schöne Höhen und schöne Tiefen, auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, aber ohne den Humor zu verlieren, unterhalten werden, glaube ich.
Aber ist es so? Können Steinböcke so gut miteinander?
Ja.
Also funktioniert das gut?
Also ich war mit einem Steinbock sehr lange verheiratet und es hat eben 25 Jahre gehalten, dann halt nicht mehr. Aber egal, also immerhin 25 Jahre.
Ja,
also
das ist schon, was weiß ich, 12 Jahre über dem Durchschnitt.
Ich bin ziemlich stolz darauf.
Das ist eine Meisterleistung.
Ja, also beide halt natürlich sehr zielstrebig, sehr intensiv arbeitend, also sehr, sehr konzentriert und gewissenhaft arbeitend. Ja, also in der Arbeit kann man schon mit den Hörnern dann aneinander geraten, aber ich bin nicht der Typ eigentlich für Streit. Ich brauche Harmonie.
Okay.
Ja, wie ist das bei dir?
Ja, eigentlich ähnlich.
Dann
also ich möchte auch Harmonie
na,
haben.
Siehst du, also dann
ich streite
doch
ungern.
Ja, ich auch.
Klar, diese intensive Arbeiten, sich einer Sache auch voll widmen, reinwerfen.
Gut, aber ich ordne das jetzt unter Jugend, Pubertät, Sehnsucht nach den Sternen und irgendwie da ordne ich das ein. Jetzt bin ich ein bisschen entspannter, kann ich jetzt auch wieder nicht sagen.
Nein. Jetzt bist du mehr Waage einfach. Naja, also man darf dann noch seinen Geburtstag verschieben, so langsam, wenn das nicht mehr passt.
Naja, ich bin ja Skorpion-Aszendent. Also
ja, ich verstehe ja davon gar nichts eigentlich.
Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht, aber diese beiden Sternzeichen sind mir vertraut, weil man doch viel darüber spricht, auch immer wieder. Mhm. Und der Skorpion ist so ein, der geht in die Tiefe, der geht in auch so, ja, in mystische Sphären so ein bisschen. Und das liegt mir auch.
Ich möchte auch ein Skorpion sein.
Jetzt, wo ich es sage.
Ja, gell, ja. Jetzt, wo ich das weiß. Ja, sprechen wir doch als erstes mal über diesen Film. Es ist gleich ein Zweiteiler, der jetzt dann auch im Fernsehen kommt und in der Mediathek sowieso. Du spielst deine ehemalige Society Lady, die Gloria, die nach einem 10-jährigen Gefängnisaufenthalt nach Hause kommt wieder. Und so eine Art Racheengel wird, denn ihre Familie hat sie nicht wirklich unterstützt. Und es stellt sich auch gleich am Anfang heraus. Die haben sich eigentlich auch gefreut, dass du die 10 Jahre im Knast warst. Ja. Dann habt ihr vor Beginn der Dreharbeiten auch zusammen mit der Regisseurin, habt ihr eine Familienaufstellung gemacht.
Ja, das war fantastisch. Also ich habe schon einmal vor vielen Jahren mit der Ute Wieland zusammengearbeitet. Und auch schon da hat sie das gemacht.
Welcher Film war das?
Das war
Das ist immer fies, gell, wenn man nach alten Filmen gefragt wird und nach Filmtiteln.
Italiener und andere Süßigkeiten. Also ganz ein komischer Titel, aber war ganz lustig, nette
Klingt
Komödie.
Klingt ja nach so Porno aus den 70ern,
ja, bisschen,
oder?
Ja, ein bisschen gefährlich, ja. Also nicht mein Genre eigentlich. Nein, aber da war lustigerweise eben auch Stefanie Stappenbeck hat da mitgespielt. Wie eben auch bei Mama ist die Bessie, da spielt sie ja meine Schwiegertochter. Damals war sie meine Tochter. Da hat auch Ute Wieland Familienaufstellung gemacht. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nicht damit zu tun gehabt. Ich wusste nicht wirklich, was das ist. Aber habe damals eben festgestellt, dass das unglaublich viel macht. Das ist ja ein bisschen so wie Kinesiologie auf der psychischen Ebene, würde ich sagen. Der Körper weiß genau, was er zu tun hat.
Interessant, weil das Unterbewusstsein mitspielt.
Weil das Unterbewusstsein,
und das weiß ja alles.
Es weiß wirklich alles. Ja, ja. Und obwohl es ja nicht dein authentisches Leben betrifft, sondern eine Biografie, die erfunden aber trotzdem agierst du automatisch, noch bevor du dich wirklich, wir haben uns natürlich da schon auseinandergesetzt gehabt mit dem Drehbuch und mit den Figuren, aber wir haben zum ersten Mal Kontakt gehabt und haben uns da getroffen und auch im Anschluss dann Leseprobe gemacht. Und wenn wir schon eine Familiengeschichte erzählen, was ja bei Mama ist die Bestie der Fall ist, erfordert es eine Nähe, die man am ersten Drehtag, selbst wenn man sich gut kennt und wenn man schon miteinander gearbeitet hat, so in der Form ja noch nicht hat. Ja? Und da war schon eine Vertrautheit durch diese Übungen, die wir da gemacht haben.
Und es ging ja wirklich nur um die Familienaufstellung der fiktiven Familie aus dem Film.
Aus dem Film?
Da spielt ja keine eigene Familiengeschichte mit rein.
Nein, eben nicht.
Das heißt, man muss aber unglaublich viel sich schon an Biografie zurechtgelegt haben oder aber auch an Szenen, damit es einfach... Oder was wusstest du? Also nehmen wir mal an, der Manuel Rubey, der spielt deinen Sohn.
Ja.
Der ist nur noch genervt von dir. Also den hast du sehr vernachlässigt als Junge und
absolut.
Jetzt rächt er sich durch einfach Missachten und akzeptiert dich auch eigentlich gar nicht mehr so als Mutter.
Ja.
Also das wisst ihr zum Beispiel.
Ja. Zu Recht, handelt die Figur so, weil der Titel hat ja das I in, unter Anführungszeichen. Also eigentlich heißt es Mama ist die Beste. Und so heißt es Mama ist die Bestie. Und die Figur von Manuel, ja, mein Sohn, der mich verachtet, zu Recht. Das wissen wir. Das sind so Grundbegriffe, die Grundbeschreibungen der eigenen Charaktere. Das wissen wir. Wir wissen auch das von anderen. Aber so wie Ute Wieland uns positioniert hat, hat das nicht unbedingt in der Situation Gewicht gehabt, aber automatisch haben wir uns so verhalten.
Ihr wart alle in einem Raum?
Alle.
Alle in einem Raum.
Ja.
Wo war das? Wo wart ihr?
Wir waren da in einem Produktionsraum, okay. Haben wir uns da alle getroffen und nur verschiedene Figuren hat sie gestellt, die anderen haben zugeschaut, okay. Und haben dann auch die Beobachtungen, die sie gemacht haben, uns mitgeteilt danach und wie wir uns gefühlt haben, wie wir was. Also das war.
Was musstet ihr machen bei der Familienaufstellung? Ich habe das noch nie mitgemacht, aber was musstet ihr machen mit der Figur?
Ja, wir mussten einfach nur da stehen und uns bewegen. Ah. Bewegen, entweder aufeinander zu oder einander weg. Also es war ganz eigen. Ich kann es jetzt gar nicht mehr so. Es ist ja jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Aber wir haben dann intuitiv gehandelt, wie unsere Figuren handeln würden.
Ja.
Zum Beispiel die beiden Figuren, die ich kennenlerne im Gefängnis dann, die beiden Damen, die ja nicht nur die Begegnung, sondern überhaupt die Tatsache, dass Gloria Almeida ins Gefängnis kommt, schon einiges an ihrem Habitus verändert hat, weil und das war auch das, was mich am meisten an dieser Geschichte interessiert hat, dieser Wandel.
Natürlich, nach 10 Jahren im Knast, verändert einen Menschen.
Was macht es mit jemandem und was hält dich am Leben und was ist der treibende Motor und welche Attribute legt man ab, welche gewinnt man dazu oder zwangsläufig kommt man dazu. Aber diese Begegnungen mit diesen beiden Frauen, die dann meine Komplizinnen werden in der Gegenwart, nachdem ich entlassen werde aus dem Gefängnis, mit Fußwessel dann fantastischen Villa zwar mich frei bewegen kann, aber trotzdem auch nicht.
Nein,
wirklich frei.
Einmal rund um Pudding, mehr nicht.
Ja, genau. Hat dann auch etwas durch diese Familienausstellung schon an Zuneigung und an automatisch, ganz seltsam, ganz eigen.
Ja. Okay, also sehr, sehr spannend.
Ja, wirklich.
Inwiefern hast du dich auseinandergesetzt mit Menschen, mit Frauen, die 10 Jahre im Gefängnis waren zum Beispiel und wie sie das verändert hat?
Also nicht wirklich. Ich muss gestehen, okay, dass ich nicht wirklich jetzt Recherche betrieben habe, was das macht, weil wir haben bestimmte Szenen, die nur bedingt über diese Zeit erzählen, aber ausreichend meiner Meinung nach über das, dass ich Rückschlüsse ziehen konnte.
Ja.
Und wir hatten zum Beispiel auch eine Szene unter der Dusche, was ja schon entwürdigend ist für jeden, der Intimsphäre braucht, Intimsphäre, und dann plötzlich bist du bloßgestellt, ja, und das hat schon einmal was mit Gloria gemacht und auch mit den anderen Figuren.
Ja, da kam sie also ganz frisch ins Gefängnis,
ganz
und dann
frisch
quasi erster
und gleich,
Duschgang,
ja,
alle anderen noch gegen dich und
genau. Und dann in die Zelle und dann gleich bestohlen werden mit dem wenigen, was man an Habseligkeiten mit in die Zelle nehmen darf. Also das hat mir eigentlich ausgereicht, um mir da zusammenzureimen, was da abgegangen ist.
Es ist ja kaum eine sympathisch eigentlich in diesem Film, auch nicht die ganze andere Familie.
Nein.
Und es stellt sich zum 140. Mal natürlich die Frage, was ist wichtiger, Familie oder Freunde? Wenn du dich festlegen müsstest, was würdest du sagen?
Es tut mir weh, da Wertigkeiten zu legen, weil für mich die Familie sehr, sehr hoch steht. Also das ist, aber ich habe es lange Jahre an meinem Vater beobachten können, im Älterwerden, welchen Stellenwert für ihn die Freunde hatten. Und ich als seine Tochter konnte vieles, was für ihn wichtig war an sozialen Kontakten, konnte ich nicht erfüllen. Also ab einem gewissen Punkt werden eigentlich die Freunde oder Freundinnen in meinem Fall wirklich wichtiger.
Ja.
Ich bin zweifache Großmutter, also ist die Familie schon sehr, sehr wichtig.
Aber ich habe auch oft schon gedacht, und ich habe eine tolle Familie, alles gut, verstehst du, keine Probleme, ist wirklich toll.
Ja.
Und dennoch, irgendwann wird man ja in die Welt entlassen. Dann gibt es zwar noch die Familie, aber es sind eigentlich die FreundInnen, die einen mehr durchs Leben begleiten und vielleicht auch unter die Arme greifen. Und ich habe letzte Woche mit Cornelia Funke, der Jugendbuchautorin, gesprochen. Und ihr Mann ist ja damals gestorben, als sie in die USA gegangen sind zusammen. Und kurz darauf hat er eine Krebsdiagnose ist innerhalb kürzester Zeit gestorben. Und sie hat gesagt, das, was sie rausgeholt hat, weil sie die auch in die Pflicht genommen hat, das waren die Freunde. Und hat gesagt, helft mir. Und sie sagt, die Freunde um einen herum, die sind es, die einen das überleben lassen, die einen da wieder rausziehen. Und da wurde es mir nochmal so klarer, Freunde sind so wichtig, sie sind ja auch selbst gewählt. Dadurch ist eigentlich sollte die Bande viel stärker sein, weil sie selbst gewählt sind.
Das ist
in
richtig.
Der Theorie.
Das ist richtig. Und ich hatte immer die Sorge, weil ich als junger Mensch immer sehr getrieben war von der Sehnsucht, Schauspielerin zu werden und zu spielen und zu arbeiten und zu tun, und habe da sehr versäumt, so die ersten Freundschaften, die man so als junger Mensch knüpft, zu halten. Und habe immer mit fast Neid, was ist kein schönes Gefühl, aber mit Sehnsucht auch darauf geschaut, und wie andere Freundschaften über die Jahre so hoch gehalten haben und über ins hohe Alter mitgenommen haben. Ja. Und ich hatte Sorge für mich, dass ich eigentlich keine Freundinnen habe, und war sehr, sehr überrascht und beglückt, dass mir das gelungen ist, dass ich auch im fortgeschrittenen Alter es geschafft habe, wirklich enge Freundschaften zu knüpfen. Also das ist, ich bin jetzt sehr beschenkt, muss ich sagen, und sehr, sehr froh, dass ich jetzt so eine fast Armada an Freundinnen habe, die mich so durchs Leben tragen irgendwie.
Cornelia Funke hat auch gesagt, das erste Mal, als sie Liebeskummer hat, da kamen ihre Freunde zu ihr und haben gesagt, Cornelia, wir bilden einen Kreis um dich. Und wir haben das Schwert in der Hand.
Na siehste.
Weißt du, und das hat ihr
die
so geholfen.
Amazonen.
Und diesen Satz, den fand sie so unglaublich toll. Der hat ihr so unglaublich geholfen bei ihrem ersten großen Liebeskummer. Wir bilden einen Kreis um dich. Okay, und du hast einen großen Kreis um dich.
Ja, das ist sehr beglückend. Ne? Sehr beglückend. Und ich kann natürlich auch meinen Sohn mit gewissen Dingen auch nicht belasten. Ich will ihn auch nicht belasten. Er hat mit seiner Familie zu tun und schaut, dass da alles läuft, und das, was mich bedrückt oder was ich brauche, können mir wirklich hauptsächlich die Freundinnen geben.
Ja. Man entdeckt ja doch auch in einer Rolle gern mal wieder eine besondere Seite von sich, weil man dazu verpflichtet wird, sich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen.
Ja.
Ne? Ist nicht bei jeder Rolle so wahrscheinlich.
Nein.
Aber in dieser Rolle bist du ja auch nur wirklich besonders böse auch.
Ja.
Also das Dunkle, das liegt dir. Oder das Dunkle.
Ja, also
in
mir,
dir.
Ich mag, wenn Charaktere zu kämpfen haben und wenn sie durch ihre eigene Biografie oft, aber auch durch äußere Umstände in eine Misere geraten. Und wie gehen sie damit um? Gloria Almeida ist bei Gott keine positive Figur, und ich mochte sie aber trotzdem, weil sie so oberflächlich, und Gott sei Dank ist das ja auch eine Komödie. Also wir sind zwar ernsthaft mit dem Thema, setzen wir uns auseinander. Trotzdem ist es, bleibt
ja,
es trotzdem humorvoll man kann mit Genuss zusehen. Und so ist es auch in der Phase der Dunkelheit. Also ja, das mag ich. Das glaube ich, liegt mir auch.
Und wo ist, sag ich mal, etwas Dunkles in dir angesiedelt? Also,
es ist, das Dunkle ist ja nicht nur das Böse.
Nee?
Es ist die tiefe Traurigkeit, die tiefe, was einen, wenn du auf die Essenz kommen willst, musst du unweigerlich auch tiefer graben. um die Oberfläche zu überwinden und dann an die Essenz, an die Wurzel zu kommen. Und da liegt die Wahrheit, meiner Meinung nach. Und da, wenn ich mir das nicht bewusst anschaue, werde ich auch nur an der Oberfläche herumkratzen. Und irgendwann kommt aber die Wurzelfrage und irgendwann geht es an die Wurzel. Also leider jetzt auch bei meinen Zähnen ging es an die Wurzel.
Aber gut,
ja, jetzt will ich darüber reden.
Oh nein, es tut mir leid.
Nein, es ist okay.
Das wollte ich nicht.
Nein, das war ich ja selber. Ja. Aber ja, und das mag ich, dass ich gehe gern, ich versuche gerne die Oberfläche wegzuräumen, bis ich an die Essenz komme.
Ja,
an die Einfachheit.
Ja, ich glaube, deswegen hört man dir aber auch ganz gerne zu, weil du, sage ich mal, bei Cornelia Funke das Gleiche. Für ihr ist es wichtig, nie die alles das Schlechte der Welt, die Düsternis auszuschließen. Es gibt bei ihr ist immer Böses, Grausames, was sie Kindern zumutet. Und das macht's aber auch so interessant. Und auch du bist ja immer so offen mit deiner eigenen Geschichte umgegangen und hast ja auch deine Biografie geschrieben mit Ich war mein größter Feind. Und hast ja auch von dieser, ja, auch wirklich harten Kindheit erzählt.
Ja, die vordergründig, ich wurde ja geliebt. Also ich kann das ja jetzt nicht sagen, dass ich, sondern das war ich. Also das, und warum war das ich? Ich kann aus meiner eigenen Biografie jetzt gar nicht sagen, dass ich, wieso bin ich geneigt, so in die Tiefe und in die Dunkelheit zu gehen. Und ich glaube, dass wir genährt sind aus vielen Generationen, aus vielen Dingen, die in voranliegenden Generationen Themen, die nicht erledigt wurden, die nicht erledigt werden konnten aus unterschiedlichen Gründen, dass du das mitnimmst. Und ich...
Manchmal überspringt es ja auch Generationen.
Richtig,
heißt es, ne?
Richtig. Und das gefällt mir, dass ich durch meine Arbeit da graben darf. Ich kann durch die vielen Lebenskonzepte, verschiedenste Charaktere in unterschiedlichste Lebensphilosophien und Lebensumstände eintauchen und so viel, wenn ich sie ehrlich erkunden möchte, diese Charaktere, kann ich auch etwas für mich mitnehmen und auch etwas geben, was mir wichtig ist.
Und du hast viel, auf das du zurückgreifen kannst im Prinzip, wenn man mal so ganz tief buddeln will.
Richtig, jeder Mensch kann.
Jeder Mensch.
Jeder.
Und auch du hast geschrieben in dem Buch, ja, glaube ich, ich wusste schon sehr früh, das wird ein harter Weg.
Ja.
Das ist so ein Satz, wo ich denke, das sollte ein Kind nicht sagen müssen.
Nein, das ist ganz arg, ja.
Oder? Ich wusste schon früh, das wird ein harter Weg.
Ja.
Also du hast vor allem ja auch darunter gelitten, dass deine Eltern sich relativ früh getrennt haben. Du warst ungefähr neun Jahre alt. Beide waren noch schon mal verheiratet gewesen, vorher meine ich, ne?
Ja,
sie
haben wieder geheiratet. Meine Mutter hat in der Zwischenzeit den besten Freund meines Vaters geheiratet.
Okay.
Was keine gute Idee war. Gute Idee, weil sie da meinen Bruder Peter bekommen hat.
Mhm.
Und dann hat sie sich wieder getrennt von Gerd und ist zurück zu meinem Vater gegangen. Und mein Vater hat meinen Bruder Peter, mit in die Familie aufgenommen. Und wir waren da drei Kinder, also Alexander, mein Bruder, der leider verstorben ist schon. Und ich bin sehr froh, dass Peter noch da ist, ja.
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 Der ist Künstler, ne?
Ja.
Ich will, der ist Künstler, aber noch Künstler in der Familie zu haben.
Ja.
Das ist doch immer ganz gut, ja. Und du hattest einfach diese Schuldgefühle damals. Das ist ja das, was man einem Kind sofort nehmen möchte. Du hast damit wirklich gar nichts zu tun, aber ein Kind versteht es nicht.
Ja, aber ich glaube, ich habe schon verstanden, dass mein Vater Sympathien hatte. Also er ist mit seinen, war da nicht ganz falsch gelegen, dass er mich schon sehr bevorzugt hat.
Okay.
Was ich natürlich toll fand einerseits.
Ja.
Ich wurde von ihm verwöhnt und getragen und beschenkt und so weiter. Aber ich habe schon auch gesehen, er war nicht gerecht, ja. Und dann hatte ich dann glaube ich schon auch in gewisser Weise zu Recht das Gefühl, dass ich auch ein bisschen einen Keil in diese neue Zusammenkunft meiner Eltern getrieben habe, obwohl ich ja aus der neuen Liebe entstanden bin, die ja nicht lange gewährt hat. Ja, leider.
Ja. Du bist ja ein so äußerlich gesunder und positiver Mensch. Du wirkst ja so ausgeglichen.
Wirklich?
Nein, auch wirklich so klar.
Ja.
Und hattest aber diese frühe Kindheit so unglaublich schwer. Und du hast ja darüber geschrieben, mit 6 Selbstmordversuchen zwischen 10 und 21, glaube ich. Was wir ja gar nicht nachvollziehen können. Ist ja unglaublich heftig.
Ja, ist auch, ja.
Wann hast du aber gemerkt, ich will eigentlich leben? Wann kam dieser Punkt?
Also bis, ich war ein lebensfrohes und sehr lustiges Kind. Und durch diese, ich glaube, das ist der Steinbock und der Skorpion gleichzeitig, okay, die mich da auch in diese Selbstverletzung und in diese Suizidversuche getrieben haben. Und ich bin geboren in Athen. Ich habe ja auch diese Mythologie und diese Leidenschaft und dieses ganze, diesen Pathos auch in mir, der auch eine gewisse, ja, Ausschließlichkeit dann auch zur Folge hat, dass ich nach den ersten 3 Suizidversuchen dann gemerkt habe, dass es eigentlich nur noch Verwundungen sind und auch habe ich den Mut, nach wie vor zu diesem endgültigen Schritt. Das waren dann auch so wirklich Mutproben, idiotische Mutproben, bis ich dann auch wirklich, also bei dem letzten, wo ich dann Tabletten genommen habe und dann auch irgendwie gemerkt habe, also jetzt, entweder machst du es jetzt richtig, also wirklich, oder du hörst grundsätzlich jetzt mal auf damit und lebst, was du ja wirklich möchtest, ja.
Und dazu konntest du dich dann glücklicherweise durchringen.
Ja.
Es ist ja trotzdem Teil deiner DNA und du trägst diese ganz frühe Kindheit mit dir rum, aber du bist so losgelöst davon, verstehst du? Es ist ja gar nicht mehr...
Weil ich es durchgemacht habe. Das ist etwas...
Ich meine, mit 10, man kann sich das nicht vorstellen. Ja. Das ist so, ich meine, alle sind dankbar, dass jemand wie du davon erzählt. Verstehst
du?
Man ist nicht alleine. Und alle Menschen freuen sich immer, wenn Menschen von ihren Depressionen erzählen oder wenn sie bipolar sind oder so. Die Menschen spüren, sie sind nicht alleine. Ich finde diese Erzählungen, die sind so unglaublich wichtig. Es ist ein Geschenk an andere, wenn man darüber so offen erzählt. Und dennoch, ein Mädchen mit 10, und ich glaube, da ging es um die Pulsader, oder bei dem ersten Versuch.
Ja.
Und den Pathos, den hast du auch. Also heute dürfen wir natürlich mit einem leichten Schmunzeln was sagen. Aber du hast geschrieben, du hast dir Billie Holiday dazu angemacht, Musik.
Ja.
Das ist ja wie aus einem Film.
Ja, es ist wirklich.
Das Drehbuch glaubt dir keiner.
Nein, das glaubt einem keiner. Nein, das ist es. Ich habe genau gewusst, was mich in die Stimmung bringt. Und was Billie Holiday hat mich fasziniert. Schon als wirklich ganz kleines Mädchen.
Und das mit 10.
Ja, aber das ist eben das, was ich, deswegen, Menschen sind so spannend. Also, das ist so, woher kommt das, dass ich das so, weil Billie Holiday eben diese Wahrheit auch in sich trägt, Ehrlichkeit, diese ganz, ganz tiefe Verletzung und ganz, ganz tiefe Traurigkeit.
Das weiß man mit 20 eventuell, das aber nicht mit 10, ne?
Nicht mit 10, aber dass ich...
War das eine Platte vom Vater?
Ja, natürlich. Also, das war vom Papa, der schon mich auch schon geprägt hat in einer gewissen Weise, also so schon früh mit Jazz auch in Kontakt gebracht hat und nicht nur Billie Holiday gehört, wir haben auch, weiß ich nicht, Fats Waller oder so, das war auch ziemlich lustig, ja, oder weiß ich nicht, ja, andere, aber ja, ich wusste, was ich zu tun habe, damit ich genau diese Kraft und diese Stimmung und diese,
Aber es ging dir unendlich schlecht als Kind. Sonst macht man das nicht. Da muss sich so ein Fenster ja öffnen.
Ja.
Weißt du das heute noch? Ich meine, das ist so lange her. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich mit 10 gemacht habe. Wie lebendig ist bei dir die Erinnerung noch aus dieser Zeit? 10 Jahre alt.
Naja, ich weiß es schon noch.
Ja.
Es ist eigenartig. Es ist sehr schmerzhaft und ich bin so froh, dass damals eine Freundin geläutet hat, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Ne?
Stimmt, es ist ja zum Glück, es ist ja schiefgegangen gleich
ja,
am Anfang.
Ja, aber das ist auch, das sind ja Zeichen.
Das sind Zeichen. Du hast dann aufgehört, bist zur Tür gegangen.
Ich hatte ja schon geschnitten und ich habe gewartet, dass ich sozusagen ausblute. Ich habe es ja falsch gemacht, ja. Auch beim zweiten Mal falsch gemacht. Beim dritten Mal habe ich es dann richtig, aber dann war es auch, ja, also alles irgendwie verrückt.
Ja.
Aber, ja. Ja.
Hat die Freundin sich deiner gleich angenommen dann? Also die hat schon gleich kapiert, was da los ist.
Ja, sie hat natürlich gleich gewusst, was los ist und die war ja auch klein und jung und
ach,
sie, ja. Aber sie hat mich halt, wo ist dein Papa und wie ist denn die Telefonnummer von Papa? Und dann haben wir halt den Papa angerufen.
Okay.
Und Papa kam. Ja.
Wenn du heute Billie Holiday hörst, kannst du das noch ganz unbeschwert hören? Ist das noch Musik, die du gerne hörst?
Ich höre sie wahnsinnig gerne, okay. Weil sie hat sich nichts an ihrer Qualität für mich verändert. Ja. Ich greife jetzt halt nicht mehr zur Rasierklinge.
Ja. Du bist wahrscheinlich von der DNA aus so eine Art Grenzgängerin. Also du liebst es, die Dinge auszureizen. Das gilt für Rollen.
Ja.
Genauso wie wir jetzt auch mitbekommen haben, natürlich, wie auch mal für das private Leben. Einfach das Leben mal testen. Einfach mal gucken, was ist denn über dieser Grenze, über die man gehen kann.
Ja.
Eben hast du auch gesagt, es hat an der Tür geklingelt, das war ein Zeichen. Wo sind dir denn in deinem Leben bisher schon, auch danach, seitdem, die Engel erschienen, die über dich gewacht haben im Leben bisher?
Sie waren ja auch damals da. Ja, also sie waren ja da. Ich bin mit meinen Großeltern, die damals schon in Waldviertel gelebt haben, das ist so eine Region nordwestlich von Wien und wir haben immer große Wanderungen gemacht, meine Großeltern beide Künstler und wir sind durch die Wälder marschiert und mein Großvater hat mir die ganze Flora und Fauna erklärt und hat dann immer wieder innegehalten, Gott sei Dank, weil sonst hätte man nicht aufschließen können zu ihm, er hat ein irres Gehtempo gehabt und von ihm habe ich das, glaube ich, auch übernommen und meine Großmutter war auch eine resche Geherin. Und da habe ich die Elfen gesehen und da habe ich war da begleitet. Ich war immer begleitet von schützenden Wesen, immer. Und sie haben mich auch immer ermahnt, auch auf eine Art und Weise nicht aufzuhören, in die Tiefe zu gehen und auch ein aufrichtiger Mensch zu sein. Also mich nicht an der Oberfläche bewegen. Deswegen war es jetzt auch so lustig, eben Gloria Almeida in der Vergangenheit eine so verrückte und unreflektierte Nudel zu spielen. Also so eine schreckliche Frau. Weil auch diese Frau natürlich auch ihre Tiefen hat. Ja?
Naja, klar.
Also, ja.
Und diese Engel oder die Elfen, was du nicht gesehen hast, das sind Stimmen, die hörst du innen drin. Oder begegnen sie dir manchmal auch in Form von Menschen?
Ja.
Schon. Sind es manchmal RegisseurInnen auch gewesen?
Also lustigerweise also in der leitenden Funktion eher nicht. Aber es waren Begegnungen mit KollegInnen auch schon so. Mhm. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt so an Harry Krasnitzer denke, ist er auch ein Engel für mich, ja.
Okay.
Ja. Ja, kann ich sagen.
Weißt du noch, wie das war, als du ihm das allererste Mal begegnet bist? Vor 100 Jahren. Ich will dich jetzt nicht älter machen, als du bist.
Ja, also, nein, also ich bin eine uralte Seele.
In Anführungszeichen gesprochen, 100 Jahre. Was war so die erste Begegnung, wo er dich auch beeindruckt hat?
Ja, es ist ganz komisch. Jetzt muss ich ja ein bisschen ausholen. Es gibt ja, und ich glaube, das kennen viele Menschen, dass man irgendwo sich bewegt, wo man noch nie war und man denkt, irgendwas ist da. Das kenne ich von irgendwoher oder das wird möglicherweise in meinem Leben noch eine Rolle spielen und so ist es.
Ja.
Und man vergisst es dann wieder, aber irgendein Gefühl, so ein Bauchgefühl, so ein Herzgefühl, so ein Atem, der so kurz mal so, wo man so kurz mal so die Luft anhält, wo man weiß, irgendwas ist jetzt besonders und man weiß nicht genau warum.
Ja.
Und so war es auch mit Harry. Es war eigentlich keine besondere Situation. Wir haben uns zu einem Tatort sind wir zusammengetroffen.
Das erste Mal?
Das erste Mal.
Ihr kanntet euch vorher gar nicht?
Nein, kannten wir uns nicht.
Was?
Und da haben wir noch nicht als beide Kommissare, er war Kommissar und ich war eine Verdächtige. Und irgendwas war da. Ja.
Du warst eine Verdächtige.
Ich war eine Verdächtige, ja. Granit hieß der Tatort.
Warst du damals, aber nicht als Bibi. Damals warst du einfach die Verbrecherin, die Leiche, was auch immer.
Ja, ich war
Verdächtige,
ja.
Mit wem hat er denn ermittelt damals? Ist schon so lange her, wieder alles.
Hat er da allein ermittelt? Oder, das also, war in Tirol, ne? Da hat er schon mit irgendwem...
Ja. Da hast du ihn als Verdächtige hast du getroffen.
Ja, ja.
So, bei den Schutzengeln fiel mir jetzt gerade ein Gedicht. Möchte ich dir ganz kurz schenken, dieses Gedicht.
Ja, gerne.
Denn ich finde es einfach... Ja, irgendwie schön. Es heißt Morgengedicht und es ist von Franz Hodiak. Ist der nicht Österreicher?
Ja.
Er ist Österreicher. Und das Gedicht geht folgendermaßen. Was machst du mit einem Schutzengel, der morgens, während du gemütlich Kaffee trinkst und die Welt ordnest, die du gestern etwas durcheinander brachtest, aus dem Himmel stürzt und auf den Balkon klatscht und tot liegen bleibt? Zuerst denkst du, Gott sei Dank, er hat mich nicht erschlagen. Und dann...
Ist ja großartig.
Das ist ja nicht, was du magst, oder?
Oh ja.
Weil das fiel mir sofort ein. Da habe ich gesagt, also, aber man denkt darüber auch nach. Ja, manche hören das und denken, ja, okay, gut, aber was soll das bedeuten? Oder so. Zuerst denkst du, zum Glück hat er mich nicht erschlagen. Und dann hast du keinen mehr. Deine sind zum Glück alle.
Ja, noch in Bewegung.
Sind alle noch oben geblieben, oder?
Ja, ja.
Ja. Du hast ja zuletzt ja auch einen Filmpreis bekommen für 15 Jahre.
Ja.
Und ich habe eine kleine Botschaft an dich auch von deinem Regisseur, Chris Kraus.
Oh Mann. Ist das schön.
Ja, da hast du ja für die beste Nebenrolle auch den Deutschen Filmpreis bekommen. Ist jetzt knapp 2 Jahre her. Und wir hören mal ganz kurz rein, was Chris zu sagen hat.
Adele Neuhauser, das ist wirklich ein Phänomen, eine Naturgewalt, die ich schon ja vor einem Vierteljahrhundert in Kairo ausgerechnet kennengelernt habe. Wir saßen damals eingepfercht in einem ja sehr, sehr kleinen arabischen Taxi. War natürlich ein VW, wahrscheinlich noch aus Zeiten des Nationalsozialismus, uralter VW Käfer. Ich fand sie damals schon einfach unglaublich betörend und das Charisma war zu spüren. Gleichzeitig ist sie auch ganz schön zurückhaltend und schüchtern und diese Kontraste liebe ich so sehr, dass ich immer versucht habe, mit ihren Filmen machen zu dürfen. Das gelang erst bei 15 Jahren.
Guck mal, das ist Chris.
Oh Mann, ja, Chris, ja, das war wirklich eine unglaubliche Begegnung. Und er hat ja damals, er war ja mit einem fantastischen Film da auch am Festival. Also, dass wir da ja, dieser Taxifahrer, von dem er da, dieses Taxi, dass er da, dieser Taxifahrer hat dann auch noch über Hitler auch so wohlwollend gesprochen. Das war wirklich ein bisschen gruselig irgendwie, wow.
Ja. Und das war in Kairo?
In Kairo.
Aber was habt ihr in Kairo gemacht?
Ja, mein Mann und ich waren damals mit unserem Film Gone da, den wir bei einer Wanderung, wir sind beide auch starke Geher gewesen und sind da mit unserem Hund, Philipp war das noch, unser Berner Sennenhund, über die Felder marschiert und haben uns diesen Film ausgedacht. Und der hatte eben... Zur Grundlage, das war dann meine Idee, 2 Hauptfiguren, die suizidgefährdet sind. Ein Schriftsteller, der Schreibblockade hat und eine Frau, die die voll in den Depressionen steckt und sie finden sich in ihrem Suizid-Sehnsucht. Ja, verrückter Film, ja. Arg, arg.
Ach komm, und da saßt ihr zufällig im gleichen Taxi dann.
Wir saßen im gleichen Taxi, ja. Aber das Christa so lange an mich irgendwie in seinem Herzen getragen hat, das hat mich schon sehr berührt, muss ich sagen.
Dann hat er das bei den Dreharbeiten offensichtlich nicht offenbart.
Da war das hatte, haben wir schon, wie er mich besetzt hat und wie wir uns getroffen haben beim ersten Wiedersehen, haben wir darüber gesprochen. Ja. Da war ich sehr beeindruckt, dass er das alles noch so parat hatte. Er hat ja immer akribisch Tagebuch geführt und dadurch ist auch nie was verloren gegangen auf seinem Weg. Ja.
Nein. Und ich habe Chris natürlich auch gefragt, okay, an welchen Moment erinnerst du dich von den Dreharbeiten zu 15 Jahre denn besonders? Und das ist, was er gesagt hat.
Ich erinnere mich wahnsinnig gerne an eine Szene, die sie hatten, die auch wirklich, glaube ich, viel Spaß gemacht hat. Und zwar durfte sie da einen sehr unchristlichen Porsche verprügeln. Also so einen wirklich richtig teuer aussehenden Porsche. Der war natürlich nicht ganz so teuer, wie er aussah. War ja eigentlich ein Schrottwagen natürlich. Und sie musste auch immer ganz bestimmte Stellen treffen, weil man nur diese Motorhaube treffen durfte und nichts anderes, sonst hätte das ein Vermögen gekostet. Also sie musste gut zielen. Wir hatten sogar einen eigenen Coach, der also den Schauspielerinnen und Schauspielern immer genau gezeigt hat, wie man schlagen muss, um die und die Stelle zu treffen. Aber sie sagte natürlich nur nonchalant, nein, ich habe doch schon Holz gehackt, da wart ihr noch gar nicht geboren und so. Und dann hat sie da also auch mit einer Freude diesen Porsche zu Schrott verwandelt. Es war wunderbar. Und ich fand, man merkte halt, dass sie das dann auch sehr persönlich nahm. Also man merkte, sie mag keine Porsche. Sie mag ja sowieso irgendwie, Statussymbole sind, glaube ich, nichts, was Adele Neuhauser interessiert. Sie ist grundbescheiden, nimmt ihre Kunst sehr ernst, was toll ist. Er hatte natürlich auch wahnsinnig Angst, dann irgendwas kaputt zu machen. Also sie ist wirklich sehr, sehr sorgfältig im Umgang mit allem, was beim Film eben beachtet werden muss. Und sie ist ein wirklicher Mensch. Also da ist nichts Aufgesetztes. Sie ist sehr pur. Und ich glaube, sie hat ja wirklich auch einiges erfahren in ihrem Leben, auch an krassen Sachen. Und ich finde, in ihrer Persönlichkeit kommt so alles durch, was Freude betrifft, aber auch was Schmerz betrifft. Und ich glaube, deshalb lieben die Menschen sie sehr, weil sie das Menschliche so transportiert durch ihre Kunst. Und alles Liebe wünsche ich Adele auf diesem Weg und bis denne.
Er rührt mich zu Tränen. Das ist ja unglaublich.
Ja.
Unglaublich. Unglaublich.
Oh Gott, jetzt kriege ich auch schon Tränen. Oh. Er hat dich aber da sehr schön zusammengefasst, oder? Ja, gerade mit den letzten Sätzen, oder?
Ja, unglaublich. Da sieht man mal auch seine Qualität, wie er Menschen genau erfasst. Also das ist nicht, weil er mich jetzt so lobt oder so, irgendwie so da, sondern wie er einen erkennt, ja, wie er Menschen erkennt. Das ist wirklich toll.
Ja.
Ja, das hat wirklich Spaß gemacht, diese Karre da zu zerlegen.
Du hast auch gleich schon ausgeholt mit deinen Armen und hast diese Bewegung nachvollzogen. Ja. Das war eine Szene, da durften wir mal richtig Gas geben, oder?
Ja, das war wirklich wow. Ja, aber eben nicht nur, dass ich da so einfach draufhauen durfte, sondern da hat sich ja auch die Figur auch entladen dürfen. Ja, also da konnte diese in sich gefangene, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Figur
hieß. Ich weiß auch nicht mehr. Sie ist auf jeden Fall Leiterin dieses katholischen Mädchenheims. Ja,
genau.
Auf jeden Fall.
Genau. Und auch sehr, sehr hermetisch eigentlich. Ja. Und da konnte sie einmal so richtig alle Schutzmechanismen und Panzer fallen lassen und einfach draufhauen. Großartig.
Das ist herrlich, oder? Ja. Und ich sehe auch an deinem Handgelenk keine Rolex, also Statussymbole bedeuten dir wirklich nichts.
Es bringt ja nichts. Es bleibt ja immer das, was man ist. Man bleibt ja immer der, der man ist. Das habe ich mir auch immer wieder gedacht, wenn Harry Krasnitzer mich kurz vorm Dreh dann noch so zum Lachen gebracht hat, dass die ganze Schminke verläuft. Also ja, es hat ja gar keinen Sinn. Man ist das, was man ist.
Oh. Ja, du hattest vorhin schon deine Großeltern erwähnt. Ja. Deine Großmutter hat Kasperlepuppen. Kasperlefiguren hat sie gefertigt und ich glaube auch in der ganzen Welt verkauft.
Ja, so sogar. Ist es,
also damit bist du aufgewachsen. Was war deine liebste Figur?
Ja, also da waren schon einige, die ich sehr, sehr gemocht habe. Aber
und wir hatten euch von Wien im Waldviertel oder so? War das da?
Das war noch in Wien, wie sie die Kasperlefiguren gemacht hat. Also meine Großmutter waren ja beide auf der Akademie und sie war auch Malerin und mein Großvater hat beschlossen, dass es nur einen Maler geben kann und das ist er und erstaunlicherweise hat sich meine Großmutter damit, hat sie sich da reingefügt und hat dann Koblenz gewebt und eben für die Wiener Werkstätten gearbeitet und eben dann auch Kasperlfiguren gemacht, mit denen ich dann auch gespielt habe vor Publikum, auch in dem und über die Figuren konnte ich dann auch ein bisschen spüren, dass ich Begabung in mir habe, also dass das mein Weg ist so. Und meine Lieblingsfigur, die habe ich zum Glück noch, das ist der Wassergeist.
Der Wassergeist?
Ja.
Wo kommt denn der drin vor?
Ja, ich weiß nicht, den hat meine Großmutter erfunden irgendwie. Und der ist so bezaubernd. Der hat so Baststreifen mit so grünen Baststreifen und so wahnsinnig liebe Augen. Er ist ein Geist, aber er ist nicht, er macht keine Angst. Also es ist so, den mag ich total gern. Den Wassergeist. Und sie hat für mich, ich habe damals Pippi Langstrumpf natürlich wie viele Mädchen zu Recht geliebt. Mhm. Und sie hat für mich die Pippi Langstrumpf gemacht. Die habe ich auch noch.
Die hast du auch noch. Ja. Und du hast also tatsächlich auch gespielt.
Ja.
Was hattest du denn, wenn du dich überhaupt daran erinnerst, für eine Stimme, mit der du gearbeitet hast? Heute hast du diese markante Stimme, als Kind auch schon?
Das,
oder kommt es nach, wenn man Teenager ist? Oder?
Ich glaube, das kam einfach durch die ich hatte auch als junges Mädchen eine Art Stimmbruch. Also da kam dann schon eine vollere, andere Stimme. Aber ich glaube, dass das dann irgendwie im Laufe der Jahre einfach damit zusammenhängt, schlechte Technik.
Ach, ehrlich?
Ja, ich glaube schon.
Und du bist ja auch ausgebildete Theaterschauspielerin. Ich bin ausgebildete Theaterin. Da hat man eine Technik eigentlich.
Ich habe Rhetorik auch Unterrichtsfach natürlich gehabt. Aber dann im Laufe der Anfängerjahre war ich sehr gefordert, weil ich habe auch Märchen gespielt, also früh morgens auf der Bühne stehen und singen und vor kreischendem Publikum Kinder überschreien, tausende Kinder überschreien und dann abends die Vorstellung und rauchen und trinken und Nächte um die Ohren hauen, was man dann halt so macht.
Also die Stimme ist tatsächlich das Produkt, also
das
dieses
Produkt,
Lebenswandels, wenn du so willst.
Irgendwie schon.
Ah, ja.
Und ich glaube auch, dass sie schon ein schon auch meins ist. Also ich hatte ja dann irgendwann, blieb mir nichts anderes übrig, als eine OP zu machen, weil ich dann auch wirklich keine Möglichkeit mehr hatte, mit dieser Stimme selbst vor der Kamera zu agieren.
Okay. Also wie klang die da? Also kurz vor der OP, wie klang sie da?
Wirklich kaputt.
Also kaputt.
Also es hat nichts mehr mit Schwingen zu tun und nichts mehr, wo man sagt, das ist... Es ist eine schöne Tiefe.
Einfach nur rostig.
Es war einfach nur noch, also überraschend, ja. Also einfach kaputt.
Okay.
Wirklich kaputt.
Und das heißt, es gibt aber noch Filme mit dir, in denen du diese Stimme hast?
Ja, also es gibt Filme. Okay. Und der letzte Film, nachdem ich dann die OP gemacht habe, das war Räuber Kneißl mit Markus Rosenmüller Regie und... Brigitte Hochmeier war da meine Tochter Und ich musste da sie anschreien auf einer Kutschenfahrt dann noch. Also da habe ich so das Letzte aus meiner Stimme dann rausgequetscht, was da noch ging. Klang nicht schön.
Okay, was hat die OP gebracht dann letztendlich?
Zum Glück hat sie mich zurückgebracht oder eigentlich mich erschaffen auf eine Art und Weise, weil nach dieser OP war ich eine Frau.
Ach.
Es war davor, war ich eigentlich sehr oft Herr Neuhauser.
Also ach, wenn auch ich, am Telefon.
Eben, ach, ja. Hey. Und irgendwie auch so eine, ja, so, mit der Stimme konnte man mich ja auch nicht wirklich so als zerbrechliches Wesen oder irgendwie so ätherisches Wesen. Ich war das schon nicht als junges Mädchen, wobei ich auch nicht wirklich jung eingesetzt als jugendliche Liebhaberin oder so. Da war ich immer schon die Böse irgendwie. Also, ja. Also ganz komisch. Aber plötzlich war ich da. Plötzlich war ich eine Frau. Ja.
Das also, war halt ein voller Erfolg.
Ach Gott sei Dank, okay. Ja, weil ich das war, also es war schon ein sehr großes Risiko. Es hatten sich viele HNO-Ärzte nicht drüber gewagt und haben gesagt, das trauen sie sich nicht, weil die Gefahr, dass die Stimme dann vollends weg ist, ist 50-50, ja. Mhm. Und das war, da habe ich echt überlegt, was mache ich, wenn das nicht funktioniert? Ja.
Aber es ist auf jeden Fall alles gut gegangen.
Ja, zum Glück, ja.
Du hast ja auch angedeutet, du wolltest schon relativ früh einfach Schauspielerin werden.
Ja.
Also das war schon ein Wunsch und du hast natürlich gerne gespielt, auch mit diesen Puppen.
Ja.
Wie immer wollen Eltern aber natürlich nicht, dass das Kind Schauspielerin wird.
Komischerweise.
Ich habe noch nie von irgendeinem Schauspieler, Schauspielerin gehört, wo die Eltern gesagt haben, das ist eine gute Idee.
Ja.
Nicht mal von erfolgreichen SchauspielerInnen.
Nein.
Weißt du, heute.
Nein.
Alle, das heißt, für dich wollten sie, hatten sie, dein Vater zumindest,
ja,
bei dem bist du ja mehr oder weniger dann aufgewachsen.
Ja, genau.
Was hat der für dich sozusagen im Sinn gehabt?
Ja, was Gescheites.
Also, alles mit, auch nichts etwas, Konkretes
bisher. Wo man also ein geregeltes Einkommen, und irgendwie hatte dieser Beruf, ich weiß nicht, ob es noch heute so ist, aber mein Vater hat noch irgendwie diesen Beruf noch so etwas Verruchtes an. So als wäre man eine käufliche Frau, ja, so irgendwie ganz schrecklich, also ganz furchtbar irgendwie. Nein, ich hatte ja auch eine Zeit lang wirklich auch überlegt, ob ich nicht Stewardess, was damals ja ein toller Beruf war für junge Frauen.
Man so kommt um die Welt.
Ja.
Es gab diesen bösen Begriff Saftstupse noch nicht.
Ja, genau. Genau. Heute sind sie ja nur hauptsächlich Kellnerinnen. Ja, aber das ist so. Oder Architektin. Mein Vater war Architekt. Nee. Und das hat mich schon fasziniert. Bis heute fasziniert mich das. Also Architektur finde ich nach wie vor eine der ersten Kunstformen. Ja. Architektur kreiert Leben, also kreiert unser Leben.
Ja.
Also finde ich nach wie vor sehr spannend.
Aber du durftest dann Schauspielerin machen. Also du durftest auf die Schauspielschule gehen. Gab es ein Gespräch?
Erst nachdem ich mich schon angemeldet hatte.
Oh, sind die Besten.
Ja, leider bin ich da bei der ersten Prüfung bin ich da am Reinhardt-Seminar durchgefallen. Zwar am zweiten Tag, am zweiten Prüfungstag, nicht schon am ersten, aber am zweiten bin ich durchgefallen und bin dann halt nicht am Reinhardt-Seminar. Das war für mich dann eben auch klar. Ganz klassisch, natürlich, Adele muss den schwereren Weg gehen und nicht protegiert und nicht mit den Großen arbeiten und ba, ba, ba und so. Also ja, alles klar. Ich habe es von unten, ich habe mich von unten hinaufgearbeitet.
Ja, und ich erinnere mich, du hast dich selbst abgemeldet von der Schule.
Ja, richtig.
Mit einer gefälschten Unterschrift.
Ja, meines Vaters, genau.
Und soll ich dir was sagen, als ich das gelesen habe, es erinnerte mich...
An Ripley?
Nee, an was?
An die Ripley von Patricia Highsmith.
The Talented Mr. Ripley?
Ja, wo er auch die Unterschrift übt, habe ich mir auch gedacht, ah, schau, das habe ich schon...
habe ich schon vor vielen Jahren gemacht. Also, nein, ich habe letzte Woche zum allerersten Mal das Lied Zeugnistag von Reinhard May gehört. Kennst du das?
Nein. Nein.
Und ich kannte es auch nicht, aber wir fuhren mit dem Auto und hatten einfach, weil das Wetter so schön war, hatten Lust auf Reinhard May Musik. Ja. Habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Ja. Und da war dann dieser Song Zeugnistag und den fand ich so schön von der Geschichte. Da erzählt er, wie er als 12-Jähriger seinen Eltern ein schlechtes Zeugnis vorenthalten hat und stattdessen die Unterschrift gefälscht hat.
Ja.
Und der Lehrer, der das gemerkt hat, hat die Eltern dann zum Elterngespräch gebeten. Und die Art und Weise, wie die Eltern damit umgegangen sind, denn die Moral des Songs ist nämlich, wie gut es ist zu wissen, dass es Zuflucht gibt, ganz gleich, was auch immer du ausgefressen hast. Denn sie haben folgendermaßen reagiert. Ich habe es nämlich rausgeschrieben nochmal. Ja. Mein Vater nahm das Zeugnis in die Hand und sah mich an und sagte ruhig, was mich anbetrifft, so gibt es nicht die kleinste Spur eines Zweifels daran, das ist tatsächlich meine Unterschrift. Auch meine Mutter sagte, ja, es sei ihr Namenszug. Gekritzelt zwar, doch man müsse verstehen, dass sie vorher zwei große, schwere Einkaufstaschen trug. Dann sagte sie, komm Junge, lass uns gehen. Seine Eltern, ist es nicht einfach unglaublich schön?
Oh, was für tolle Eltern.
Es ist ein Privileg, ja, natürlich, ja, wenn man diesen Rückhalt, ja, von hinten, ja, hat. Hätte dein Vater das auch gemacht? Hat er das rausgekriegt?
Nee.
Ach so, er ist durch...
Er hat das gar nicht. Also es sind so ein paar so Sachen, haben meine Eltern tunlichst vermieden zu hören, zu sehen. So, ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Nein, er hat es nicht rausgekriegt.
Wie schwer war es denn, als du die Schauspielschule fertig hattest, wie schwer war es, Fuß zu fassen?
Gar nicht. Also es war komischerweise gar nicht schwer. Es war so... Ich habe dann gleich mit einer Kommilitonin haben wir ein Theater gegründet und haben dann, ich hatte ja jetzt nicht so eine klassische Biografie vor Augen. Also mir war es eigentlich egal, wohin. Hauptsache, ich spiele.
Ja. Ja.
Und ich wollte arbeiten. Und dann später, wir haben zuerst so unser eigenes Theater gemacht und dann später hat mich ein Kollege aus der Schauspielschule gebeten, ob ich mit ihm nicht zu einem Vorsprechen gehen könnte und ihm Anspielpartnerin sein könnte. Und dann wurde ich engagiert und er nicht. Und das war Münster in Westfalen. Ja, so ging das dann los. Also es gab natürlich ganz extreme arbeitslose Phasen. Ja, die gab es auch. Und die waren auch nicht lustig. Und die haben auch viel Entbehrung und Ängste in mir geschürt. Aber ich bin selbst in diesen Phasen der Arbeitslosigkeit gereift, ja. Mhm. Das ist so, weil ich so daran festgehalten habe, weil ich einfach nichts anderes machen wollte, als zu spielen.
Ja.
Ja. Es ist meine Ausdrucksform. Es bin ich, ja.
Ja, aber es gab natürlich auch Stücke, in denen wäre man lieber nicht gewesen.
Also absolut.
Relativ am Anfang gab es eine Tournee, bei der du mitgemacht hast. Und
ja, das war auch, also ich meine, da habe ich auch sehr viel über mich gelernt.
Was?
Erstens einmal, dass es heißt, man muss durchhalten bis zum Schluss. Man kann nicht einfach einen Vertrag, den man unterschrieben hat, einfach so aus Krankheitsgründen oder aus, weil ich habe keine Lust mehr, brechen. Also muss man sich etwas antun. Also man muss sich richtig verletzen oder richtig krank werden. Und da habe ich ja damals sozusagen Hand an mich gelegt und habe versucht, mir den Unterarm zu brechen.
Wie also eigentlich?
So absurd wirklich, also dass ich auf so eine idiotische Idee kam. Ich war da in so einer Pension untergebracht, wo das Waschbecken in so einer Nische war und dann war halt so diese Nische, diese Wand und dann habe ich da mit voller Wucht den linken Arm gegen diese Kante geschlagen und habe festgestellt, dass ich doch ziemlich starke Knochen hatte damals noch. Jetzt würden Sie wahrscheinlich schon beim ersten Schlag
brechen. Bitte probier es jetzt nicht aus,
Nein, ich mache das nie wieder. Nein. Also das war schon ziemlich bescheuert. Ich habe mir nicht den Arm gebrochen. Ich habe ein wahnsinniges Hämatom gehabt und habe unter Schmerzen dann trotzdem weitermachen müssen.
Ja. Also. Du bist eine Grenzgängerin.
Ja, wirklich.
Oder? Ja. Du bist allerdings in guter Gesellschaft, sage ich mal, mit Bryan Cranston. Der von Breaking Bad. Denn der hatte, es ging um ein Theaterstück, das hat er am Broadway gespielt, vor vielleicht 7, 8, 9 Jahren. All the Way hieß das. Da hat er Lyndon B. Johnson, den Präsidenten, gespielt. Ja. Er stand 3,5 Stunden auf der Bühne. Ja. 8-mal die Woche.
Wow.
Und er hat sich tierisch vorbereitet und ist ins Präsidentenarchiv gegangen und sowas. Und 4 Wochen vorher fiel ihm auf, er hat noch gar nicht den Text ausreichend gelernt. Oh, und er hat eine solche Panik bekommen, dass er raus wollte aus diesem Vertrag. Der Regisseur hat gesagt, das geht nicht.
Oh mein Gott.
Und dann spielte er mit dem Gedanken. Na, er hat es nicht gemacht. Der ist nicht ganz so viel Grenzgänger wie du. Er spielte mit dem Gedanken, sich irgendwie das Bein zertrümmern zu lassen, weil damit kommst du aus dem Vertrag.
Ja, siehst du, man muss sich irgendwas brechen. Es ist etwas offensichtlich, was der andere auch erkennt, dass es nicht mehr geht.
Ja. Aber trotzdem eine irre Geschichte. Also verstehst du, du bist nicht alleine mit diesen Gedanken.
Oh mein Gott,
ja. Der Unterschied ist nur, du ziehst es durch.
Ich habe es durchgezogen, aber musste dann trotzdem mit nicht gebrochenem und großen Schmerzen dann trotzdem die Tournee zu Ende machen. Ja.
Und du warst jung und leichtsinnig. Ja. Bei ihm war das erst vor 7, 8 Jahren.
Ja, das ist ja...
Von daher. Oh ja, aber der war panisch. Ja, ich meine, wir reden von Text 3,5 Stunden.
Ja,
und er ist in jeder Szene auf der Bühne.
Schrecklich.
Ja, ja. Also das ist viel.
Ja, ja, 3,5 Stunden Text, das hatte ich mit der Callas in der Meisterklasse. Da habe ich 3,5 Stunden Text. Und das war alleine nur das Durchsprechen, schnell mal durchsprechen, wenn man es länger nicht gespielt hat, hat schon 1,5 Stunden gedauert. Einfach nur so mal so schnell durchgehen, den Text.
Gott.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ob ich das heute noch könnte, weiß ich nicht.
Ich glaube, man kann alles lernen. Oder ich meine, man kann jede Menge von Text lernen. Man braucht einfach nur die Zeit.
Ja.
Aber es geht.
Es geht. Oder? Es geht. Also ich habe gelernt, ich habe festgestellt, dass ich, also damals, ich habe meine intensive Theaterzeit war halt Anfang 20, also 18, von 18 war ich damals bei dieser Tournee, wo ich mir versucht habe, den Arm zu
Welches Stück war das eigentlich?
Der kaukasische Kreidekreis.
Von Bertolt Brecht.
Ja, okay, und da habe ich damals die Gouverneurin gespielt und die Urform von da habe ich die Haitang gespielt, also die Grusche-Figur eigentlich. Ja. Ja, das haben wir, ja. Ja, das war 18, also da habe ich festgestellt, dass ich brauche ein bisschen Lärm, so Brabbeln, so, also in Kaffeehäusern, so in, auf Plätzen, wo so Geräuschpegel war, wo so Sprachfetzen durchgingen. Und wenn ich das wegschaltete, um mich auf den Text zu konzentrieren, kam ich einfach tiefer in die Konzentration. Als wenn ich zu Hause alleine in der Stille, da hat mich die Stille dermaßen angebrüllt, dass ich von einem Gedanken zum nächsten, das war schon damals wie als Schülerin, ich konnte einfach nicht lernen in dieser Stille, das war unmöglich.
Okay, aber wie ist es heute im Restaurant? Magst du es eher laut oder leise?
Nein, ich halte diese lauten Restaurants überhaupt nicht mehr aus.
Gott sei Dank.
Die werden ja immer lauter. Also es wird ja immer mehr, ist eine Kultur, dass du brüllend laut dich unterhalten musst, weil so laut die Musik ist und dann schmeckt ja, du kannst ja nicht mehr aufs Essen. Es ist irgendwie, Essen ist mit Gesprächen, ich finde das irgendwie...
Ich freue mich über jeden, der das auch so sieht, weil manchmal habe ich das Gefühl, ich bin der Einzige auf der Welt, der sich einfach über Stille freut, wenn man sich nicht anbrüllen muss.
Nein.
Okay, dann verstehen wir beiden Steinböcke uns.
Okay. Ja, ich habe ja gesagt, wir verstehen uns.
Weißt du? Oh Gott. Ja, Adele, du hast ja in deinem ganzen Leben leider schon viel zu viele Menschen zu Grabe tragen müssen. Wie hat sich dein Verhältnis zum Tod während der letzten, sag ich mal, vielleicht 20, 30 Jahre entwickelt? Und ich frage es jetzt nicht, weil du es bist und das erlebt hast, sondern weil es eigentlich das spannendste Thema unserer Gegenwart ist. Wir versuchen ja, den Tod mehr in unsere Gesellschaft zu holen. Wir versuchen, ihn nicht auszuschließen, uns damit zu beschäftigen. Er gehört zum Leben dazu. Wir haben alternative BestatterInnen mittlerweile. Die Menschen freuen sich immer unglaublich, wenn dieses Thema angesprochen wird, denn alleine machen sie es nicht.
Ja.
Wie hat sich dein Verhältnis entwickelt?
Also dadurch, dass ich ja mit meinem eigenen Tod geliebäugelt habe, anfänglich, hatte ich ein etwas überhebliches Verhältnis zu ihm. Also irgendwie so, du kannst mir nichts anhaben, ja, irgendwie so, ich entscheide selbst, wann ich gehe und so. Dann war es aber irgendwie klar, dass später dann Freunde, Eltern und dass dann mein Bruder gehen musste, das hat mich schwer getroffen. Ja. Also das war vor allem auch, irgendwie hatte ich da ein bisschen auch so das Gefühl, als wäre ich daran schuld, dass er gestorben ist.
Und er ist an Leukämie gestorben.
Genau,
ja.
Und ich habe ihm ja damals meine Stammzellen gespendet und ich habe... Da hatte ich irgendwie eine Zeit lang wirklich zu kiefeln dran, weil das war so. Und ich fand es auch so gemein, wie er leiden musste. Er ist wirklich unter schlimmsten Schmerzen musste er da gehen.
Müssen Menschen das heute noch? Ich dachte, auch wenn man eine solch schwere Krankheit hat, niemand muss so schmerzvoll sterben, denke ich.
Ja, aber in der Endphase habe ich ihm eine halbe Stunde zugeschaut, wie er versucht hat, einen Schluck Wasser zu schlucken.
Okay, ja.
Und es nicht hinbekommen hat. Und er war ein sonniges Gemüt und er war sehr lustig und er hat in der Endphase sehr, sehr viel über das Universum geredet ich habe den Tod dann auf eine Art und Weise auch in Bezug auf meine Eltern und so, eigentlich als Freund empfunden. Als erlösenden Freund, der dich an der Hand nimmt und dich erlöst einfach, dich mitnimmt in eine neue Dimension. Und ich wünsche jedem, dass er keine Angst hat, davor zu gehen. Also das, ich hoffe, dass es auch mir gelingt, weil jetzt habe ich doch schon diese anfängliche Überheblichkeit hinter mir bewege mich mit großen Schritten auf mein natürliches Ende entgegen.
Das liegt schon noch ein bisschen
in der Zukunft. Bisschen, ne? Ja, aber es sind viele Freunde auch gegangen, und mein Mann, mein Ex-Mann, viel zu früh gegangen. Also, nein.
Aber wenn eine dem ein Schnippchen schlägt, dann bist du das.
Glaubst du?
Ich glaube es, ja. Man hat das Gefühl, du bist schlauer als der Tod.
Nein, das bin ich sicher nicht. Aber ich versuche all das, was ich im Leben zu erledigen habe und was mir als Geschenk an Zeit gegeben ist, so intensiv wie nur möglich zu nutzen. Das heißt nicht, dass ich eine Party nach der anderen besuche. Im Gegenteil, ich werde eigentlich immer stiller und immer zurückgezogener. Wobei, das stimmt auch wieder nicht, aber ich versuche, Themen zu durchgehen und nichts liegen zu lassen. Ich möchte auf jeden Fall vieles in diesem Leben, was ich als junger Mensch mitnehmen musste aus anderen Generationen, für die jetzt erledigen auch und mein Leben auch.
Okay. Ist da noch viel zu erledigen jetzt gerade?
Vielleicht gibt es da schon noch so ein bisschen was.
Okay. Beziehungen zu Menschen oder was weiß ich. Dinge, die ausgesprochen werden müssen.
Ja,
okay.
Ja.
Okay. Euer Vater, der hat euch einen Auftrag mitgegeben. Der wollte, dass seine Asche verstreut wird in Griechenland.
Ja.
an einem Felsen irgendwo, ja, bestimmte Stelle im Meer.
Ganz ein bestimmt.
Okay, warum die Stelle? Was war das für eine Stelle?
Ja, das war eine, also die hat ihn offensichtlich erwischt, weil das war in den Kykladen in Amorgos, ist auf der Südseite der Insel ein fantastisches Kloster in den Berg hineingehauen. Und da gibt's auch eine Geschichte, da hat sich ein Fischer in Seenot da an Land retten können und hat da einen Nagel gefunden. Und dann, ja, also da irgendwie, dann hat er dieses Kloster gebaut.
Die Griechen halt mit ihren Geschichten.
Ja, das ist also, immer, wo die überall Nägel finden, das ist wirklich erstaunlich, aber bitte. Und diesem Kloster ist in der unendlichen Weite des Meeres da ein Riesenfelsen vorgelagert. Und da hat sich mein Vater eingebildet, da sollten wir seine Asche ausstreuen. Das war nur damals, wie wir da gemeinsam hingereist sind, mein Bruder Alexander, der leider dann verstorben ist, nicht möglich, weil wir da keinen Fischer gefunden haben, der uns da wegen Wetterverhältnissen, starken Wind und so weiter, ist da niemand raus. Und dann sind wir dahin gewandert, so nah wie möglich das nur ging, und haben da seine Asche ausgestreut. Ich habe meinen Bruder am Gürtel festgehalten, damit wir nicht auch vom Felsen runtergeweht werden. Und die Asche wurde da wirklich so wie von magischer Hand mit dem Wind zu diesem Felsen getragen. Ein bisschen ist dann noch auf dem Felsensvorsprung liegen geblieben. Das habe ich dann noch so weggewischt. Und war so wirklich verrückt. Also ja, da ist mein Vater dann trotzdem da gelandet. Ja.
Was macht so ein Ritual mit einem? Dadurch, dass du dieses Ritual absolviert hast, dem gefolgt seit diesem Wunsch, was hat es mit dir gemacht? Hilft das sogar?
Ja, sehr viel hat es gemacht.
Ja.
Also mein Vater bis heute bin ich erfüllt von seiner Vorarbeit, die er geleistet hat. Er hat mich nicht im Unklaren gelassen, was ich zu tun habe nach seinem Ableben. Also er hat wirklich akribisch alles aufgeschrieben und so weiter. Und ich habe das alles wirklich brav erfüllt und habe seine Asche abzuholen war schon sehr skurril, weil ich bin dann mit der Straßenbahn vom Zentralfriedhof da mit ihm auf dem Schoß, bin ich dann noch zu einem Frühstück gegangen und habe mit ihm noch gemeinsam gefrühstückt und habe ihn dann auch bei mir zu Hause gehabt eine Zeit. Und ja, das macht schon etwas. Zu Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ja.
Denn die Frage ist ja immer, auch für Menschen, die das noch vor sich haben, das erleben zu müssen, was hilft in einer solchen Situation? Gibt es irgendetwas, an das ich bisher noch nicht gedacht habe? Ja, außer dass Freunde zu Besuch kommen oder dich in den Arm nehmen oder so weiter. Was hilft letztendlich, um in den Wochen, den Monaten, die Folgen über einen solchen Verlust hinwegzukommen?
Der Friede.
Der Friede.
Ja. Diese Gewissheit, dass wir eine Hülle abgelegt haben. Eine Hülle, die uns ein Leben lang begleitet und mit der wir mehr oder weniger gut umgehen. Mhm. Und die uns Schmerzen bereitet, die uns Kraft gibt, die uns trägt unser Leben lang, unser Herz schlägt Tag ein, Tag aus. Und wir legen diese Hülle ab und wir werden einfach nur noch Energie.
Also da kommt noch was danach. Was glaubst du?
Da sind wir Energie.
Da sind wir Energie.
Und die ist da. Und die ist immer da.
Ja.
Und die ist, das macht mich friedlich und freudig.
Und du bist aber auch jemand, glaube ich, der mit großer Dankbarkeit durch das Leben geht, oder? Und
ja,
auch dessen Blick geschärft wird für auch die schönen Momente, die kleinen Momente.
Total.
Oder?
Und das ist so das Wichtige. Ja. Wir denken immer so an das große Glück. Und was ist das große Glück? Ja. Dass wir angeschrien werden wir von materiellen das musst du haben, das willst du, das brauchst du. Ja. Ein Quatsch, das braucht man alles nicht. Es sind diese wirklich kleinen Dinge. kleine Momente. Ich steige ins Auto, versuche einen Parkplatz zu finden und es läuft ein Musikstück und das läuft und eigentlich will ich gar nicht den Parkplatz finden, bis das Musikstück zu Ende ist. Und ich kriege einen und das Musikstück ist zu Ende. Das ist ein Glücksmoment. Das ist, dann fügt sich alles. Es ist so, das sind Glücksmomente.
Ja.
Und wenn wir das alles so, es häuft sich ja, es gibt vieles, was den Tag so glücklich machen kann, kann dich zu einem zufriedenen Menschen machen. Wir sind natürlich jetzt ja, wirklich schwer gefordert, alle, mhm. durch dieses grauenhafte, diese schreckliche Weltlage, durch diese Verrückten, die uns da in ganz grausliche, aber das sind nicht wir. Wir müssen uns das sagen. Wir sind das nicht.
Mhm.
Und wir müssen uns gemeinsam mit dieser positiven Energie dagegen halten. Es wird besser.
Gut. Und wir haben ein bisschen davon hoffentlich versprüht jetzt.
Ja,
weißt du,
das hoffe ich.
In unserer Begegnung.
Ja, das hoffe ich.
Jetzt. Adele, ganz zum Schluss noch zwei, drei Autovervollständigung. Vervollständige einfach spontan folgenden Satz.
Ja.
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Ja. Zeigt. Ein Herz.
Oh, ein Herz. Ein gutes Symbol.
Das habe ich jetzt einfach so gesagt, aber ja.
Hm. Okay, das Herz. Ja. Ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist.
Lachen.
Das war, du hast recht, das war auch Kind, das war als Kind schon so, wie du erzählt hast, du hast die Menschen als Kind schon zum Lachen gebracht und das ist heute nicht anders.
Nein.
Aber schön, dass du das selber so wahrnimmst, weißt du, dass du selber sofort an dein Lachen denkst.
Ja.
Manchmal wacht man ja auch auf, weil man im Traum lacht sogar. Habe ich schon Menschen erzählen können. Ja, hey, ich habe im Traum gelacht, ich bin wach geworden von mir selber, von meinem eigenen Lachen.
Nee, wie schön.
Stimmt, der Partner hat mir erzählt, du hast gelacht.
Oh, wie lustig.
Genau, du hast gelacht schön. Und sie hatte wirklich geträumt, dass sie lacht und sie hat aber wirklich gelacht im Schlafen.
Herrlich.
Traue ich dir auch zu. Das Kleidungsstück, das ich bei einem Feuer als erstes retten würde, ist... Du guckst mich mit ganz großen Augen an.
Vielleicht ein Mantel?
Einen bestimmten Mantel?
Nein, irgendwie.
So, du willst einfach nur nicht nackt auf der Straße stehen.
Ich verstehe. Auf der Straße stehen.
Okay, so und zum Schluss. Der Geruch, der mich sofort in meine Kindheit zurückkatapultiert, ist
Oregano.
Aus Griechenland noch?
Ja.
Okay.
Den habe ich so richtig in der Nase.
Ja. Ah, sehr schön.
Ja.
Adele, ich danke dir für diese Begegnung.
Ja, das war schön. Ich danke dir. Du hast mich auch beschenkt mit so vielen schönen Fragen und Einwürfen und toll. Ich danke dir.
Ja. Ich danke dir und freue mich aufs nächste Mal.
Ich danke dir und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Ciao, ciao.
Bis bald.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Sommer 2006. Deutschland im Fußballrausch. Die Welt zu Gast bei Freunden.
Ganz ehrlich, ne? Die WM 2006 ist eine der schönsten Lebenserinnerungen, die ich habe. Danke, Franz. Mir egal, wie du das gemacht hast.
Ah ja, da war ja was. Wie kam die WM 2006 eigentlich genau nach Deutschland?
And the winner is Deutschland.
Man braucht auch im Leben ein bisschen Glück, um eine solche Entscheidung dann als Sieger zu bekommen.
Ob es wirklich nur Glück oder doch ein wenig mehr gewesen ist, das erzählen wir euch im Podcast Das Geld zu Gast bei Freunden. Dies ist die Geschichte über einen Kaiser,
thank you for coming,
der um die halbe Welt fliegt, um Stimmen zu sammeln. Es ist aber auch die Geschichte eines Faxes, das einen Neuseeländer zur Flucht bewegt, einer wunderschönen Orgel in der Karibik und eines Hammels. Doch was 1992 mit einer simplen Pressemitteilung beginnt, führt 2015 zu einem der größten Skandale des deutschen Fußballs.
Der Deutsche Fußballbund steht möglicherweise vor der größten Korruptionsaffäre seiner Geschichte.
Ich bin Esther Sedlacek. In 6 Folgen erzähle ich euch die wirklich wahre Geschichte, wie Deutschland WM-Gastgeber 2006 wurde. Hier sprechen die, die dabei waren, die Macher, wie Wolfgang Niersbach.
Franz Beckenbauer hat mir dann erzählt, dass er pudelig nackt beim Sepp Blatter an die Tür geklopft hat.
Die Journalisten, die Jahre später auf die Suche nach den offenen Fragen gehen.
Und dann hatten wir ein Problem, weil mir war schon klar, das war das zentrale Beweisstück.
Und was machen wir jetzt?
Wir sprechen mit denen, die behaupten zu wissen, was passiert ist.
Es gibt drei Leute, die wissen, was damit passiert ist, oder? Einer ist gestorben, der andere ist Binamam und der dritte redet jetzt am Mikrofon.
Und mit einem Mann, der quasi aus Versehen Geschichte geschrieben hat.
Ich bekenne mich schuldig, mit Bestechungsfaxen eine Fußball-WM ins Land geholt zu haben.
All das wird einen Sinn ergeben, versprochen.
Ist unterm Strich, ich sag mal so, ein Geschmäckle.
Das Geld zu Gast bei Freunden. Ab dem 19.05. jeden Dienstag eine neue Folge in ARD Sounds.
Ja, ist denn heute Weihnachten?
Na, das nicht, aber ihr dürft gespannt sein.
Ich wollte nur sagen, dass ihr Arschlöcher seid. Danke.